Ja, also ich wünsche allen einen guten Morgen, auch wenn ich nicht alle persönlich jetzt begrüßt habe. Und wir freuen uns natürlich, dass wir wieder hier in Bern sein dürfen. Da fühlt man sich sehr wohl, ja. Man wird immer wieder selber gestärkt durch eure Gemeinde, weil man hat wirklich den Eindruck, man hat eine lebendige Gemeinde vor sich. Und das ist für mich immer wieder etwas Schönes, denn man erlebt ja auch vieles, was eben das Gegenteilige ist. Ja. Nicht immer schön. Nun, wir haben ja, Sonja und ich waren ja in Zafelstein und wir haben da praktisch die Heilsgeschichte durchgenommen, ja, die Dispensationen. Und das waren 12 Lektionen und da kam dann meine Stimme schon ziemlich an die Grenze, muss ich euch gestehen. Aber wir wollten heute von diesen Lektionen eine Lektion heute durchnehmen miteinander, und zwar, das geht ja, Erschaffung zum Ebenbild Gottes. Und ich finde das... Ja, da sind manche Sachen drin, wo ich vielleicht noch nie so gesehen habt, aber es hilft ja uns auch immer wieder tiefer in die Schrift einzudringen. Gut, also erschaffen zum Ebenbild Gottes. Und wir beginnen also am Anfang. Ihr könnt das alles lesen, oder?
Ist alles scharf, denke ich, ja.
Hierauf pflanzte Gott, der Herr, einen Garten in Eden nach Osten hin und versetzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Gut, dort hatte Gott Gemeinschaft mit den Menschen und die er nach seinem Ebenbild geschaffen hatte, also Adam und Eva. Nun, die genaue Lage von Eden ist uns nicht so bekannt, ja. Es gibt verschiedene Meinungen dazu, ja, und viele sagen, dass eben dieser Garten Eden im mesopotamischen Tal war, also praktisch in dieser Gegend. Ihr habt hier die Karte, Irak und so, so ungefähr. Und da heißt es, Jahwe brachte also den Menschen in den Garten Eden, damit er diesen bearbeite und beschütze. Da hatten sie schon eine Aufgabe. Wir sind ja eigentlich nicht zum Müßiggang erschaffen, ja, sondern dass wir aktiv, produktiv sind in unserem Leben. Schon bei diesem Vers seht ihr ja, sie sollten bearbeiten und ihn beschützen. Das hing also mit Tätigkeit zusammen. Nun, der Mensch wurde in Unschuld erschaffen, in einer paradiesischen Umgebung, und zwar den von Gott eigens hergerichtete Garten, wo Gott also speziell diesen Garten, diese Gegend, ja, erschaffen hatte. Ja, und der Mensch wurde nach Gottes Ebenbild erschaffen. Wir können auch die folgende Bibelstelle lesen. Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als Abbild von uns ähnlich. Sie sollen über die Fische im Meer herrschen, über die Vögel am Himmel und über die Landtiere und über die ganze Erde. Und alles, was auf ihr kriecht. Also, wir sehen hier, sie wurden da hineingenommen in die Verantwortung. Und wisst ihr, lasst uns machen als Abbild, wir können auch sagen als Ebenbild, oder uns ähnlich. Ja. Das heißt also, Gott offenbart sich uns als eine Persönlichkeit. Gott ist eine Persönlichkeit. Er ist eine Persönlichkeit, die denkt, fühlt und will. Wenn wir von Fühlen reden, dann sprechen wir auch von Lieben. Ja? Wir sehen also, dass Gott der Unerschaffene, der Ewige, der Unendliche, die Quelle alles Lebens ist. Ja, auch in unserem Leben, ja. Und wir erkennen weiter, dass er eine Persönlichkeit ist, die denkt, fühlt und will. Ja. Ich wiederhole, Gott ist eine Persönlichkeit, die denkt, fühlt und will, dies als der unerschaffene, unbegrenzte und ewige des göttlichen Lebens. Und da sehen wir dann einige Unterschiede. Jetzt kommt natürlich die Frage, was sagt uns die Tatsache, dass der erste Mensch nach Gottes Ebenbild geschaffen wurde? Was heißt denn das? Vielleicht dient es zur Klärung uns heute Morgen, wenn wir feststellen, worin Gottes erster Mensch eben ihm nicht gleich ist, ja? Wo es eben Unterschiede gibt. Und das ist ganz interessant. Da bildete der Herr, Gott der Herr, den Menschen aus Erden, vom Ackerboden und blies ihm den Lebensodem in die Nase. So wurde der Mensch zu einem lebenden Wesen. Und dann heißt es weiter, der erste Mensch stammt von der Erde, vom Staub, der zweite Mensch vom Himmel. Da wissen wir schon, der erste Adam und der zweite Adam, das war Jesus Christus und ist Jesus Christus, ja. Also Gott war der Schöpfer des Menschen. Der Mensch wurde eine lebendige Seele. Der Mensch wurde aus Erdenstaub gemacht. Er ist von der Erde, also irdisch. Aus diesen Worten geht ganz klar hervor, dass Gott und Gottes erster Mensch, Adam, eben nicht wesensgleicher Ordnung waren. Und dies, dass sie eben nicht auf derselben Grundlage standen, ja. Wenn wir jetzt von Adam spricht, ja. Was heißt das? Gott ist unerschaffen. Der Mensch ist geschaffen. Gott ist unendlich. Der Mensch ist endlich. Gott ist himmlisch und der Mensch ist irdisch. Und natürlich das Selbstverständliche, ja, Gott ist göttlich, ja, und der Mensch ist eben menschlich. Zwischen dem, was Gott in seinem unerschaffenen und unendlichen göttlichen Wesen ist und was der Mensch ist, in seinem erschaffenen, endlichen, menschlichen Wesen ist, ist eine völlig unüberbrückbare Kluft. Das muss uns klar sein. Unüberwindbar. Unermesslich größer, als wir uns überhaupt vorstellen können, ist der Abstand zwischen Gott und dem Menschen. Nun kommt natürlich auch automatisch die Frage, ja, wir haben jetzt gesehen, was der Mensch eben nicht ist gegenüber Gott. Aber wir können uns auch fragen, das ist ganz interessant, ja, in welcher Beziehung aber war Gottes erster Mensch dem Gott gleich? Worin ist der Mensch nun eben wirklich Gottes Ebenbild? Und zwar, und das ist ganz interessant, ja, in der Gabe der Persönlichkeit. Der Mensch ist eine Persönlichkeit. Wir sind eine Persönlichkeit, ebenso wie Gott eine Persönlichkeit ist. Ja. Und wir können diese Gleichheit in den ersten Kapiteln der Bibel nachlesen. Nun, wir wollen dem jetzt ein wenig nachgehen. Also als Persönlichkeit dachte Gott und gab seinen Gedanken in Worten Ausdruck. Dadurch bezeugte er, dass er eine Persönlichkeit ist. Und zwar, dass eine Persönlichkeit Denkvermögen eigen ist. Gott schuf Adam nach seinem Bilde. Ja, in der herrlichen Gabe der Persönlichkeit. Das könnt ihr noch nachlesen hier. Und dann gehen wir weiter. Und da heißt es, Jahwe, Gott hat nämlich alle Landtiere und Vögel, die er aus dem Erdboden geformt hatte, zum Menschen gebracht, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Genauso soll sollten all die Lebenswesen dann heißen? So hatte der Mensch dem Herdenvieh, den Vögeln, allen Landtieren Namen gegeben. Aber für sich selbst fand er nichts, was ihm als Hilfe entsprochen hätte. Nun also, wir sehen, Adam, wenn wir von diesen Bibelstellen hergehen, Adam wurde mit der Fähigkeit geschaffen, zu denken und seine Gedanken in Worten auszudrücken. Also Adam hatte Denkvermögen. Nun, als Persönlichkeit hatte Gott Gefühle. Er liebte und er gab seine Liebe im Segnen Ausdruck und bezeugt dadurch, dass eine Persönlichkeit Gefühlsvermögen eigen ist. Das ist etwas sehr Wunderbares. Gott schuf Adam nach seinem Bilde. Er gab Adam eine Gehilfin und sagte, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und an seinem Weibe hangen und sie werden sein ein Fleisch. Nun, was heißt das? Also, Adam wurde mit der Fähigkeit ausgerüstet, geschaffen, zu lieben und seine Liebe in treue Anhänglichkeit auszudrücken. Also, Adam fühlte. Ja, das wird man gewahr, wenn man selber in einer Familie steht, in der Ehe steht, ja, da wird das Realität. Als Persönlichkeit wollte Gott und gab seinem Willen im Handeln Ausdruck und bezeugte dadurch, dass einer Persönlichkeit Wollen eigen ist, ja. Gott schuf also Adam nach seinem Bilde. Und also Adam wurde mit der Fähigkeit geschaffen, zu wollen und seinen Willen durch Wahl Ausdruck zu geben. Adam hatte Willenskraft. Also Gottes erster Mensch war also in dem Sinne nach Gottes Bild geschaffen, dass er eine Persönlichkeit hat, die nach dem Vorbilde des Wesens Gottes mit der Fähigkeit ausgestattet ist, zu denken, zu fühlen und zu wollen. Aber eben mit dem Unterschied, dass Gott auf der Grundlage des unerschaffenen und unbeschränkten, ewigen, göttlichen Leben dachte, fühlte und liebte und wollte und Adam auf der Grundlage des erschaffenen, beschränkten, unendlichen menschlichen Lebens fühlte und dachte und wollte. Das sind eben die Unterschiede. Das Leben des ersten Menschen Gottes war in seinem begrenzten Bereich vollkommen. Im Denken, Fühlen und Wollen, das ist klar. Aber die Persönlichkeit Gottes war vollkommen über den Bereich hinaus, in der Unbegrenztheit. Ja. Und dann kommen wir noch zu einem anderen wichtigen Punkt. Und zwar, der menschliche Geist ist die Krone des menschlichen Wesens, ja, der Geist. Und der Geist ist Gottes Meisterwerk bei der Erschaffung des Menschen. Durch den Geist hat der Mensch die Beziehung zu der unsichtbaren geistlichen Welt, die mit Gott in Verbindung steht. Ohne Geist könnten wir Gott gar nicht anbeten, versteht ihr? Durch den Geist kann der Mensch Gott verstehen, lieben und anbeten. Und dies ist auch der Unterschied zwischen Mensch und Tier, bis auf den heutigen Tag. Denn kein Tier hat ein Gottesbewusstsein, nur der Mensch. Ja, und die Bibel sagt auch, und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Also die Seele ist dem Leib übergeordnet und dem Geist untergeordnet. Sie steht zwischen diesen Menschen. Die Eindrücke von der äußeren Welt, die durch die Sinne aufgenommen werden, werden gesammelt in Gedanken, Gefühlen und Willensäußerungen, deutlich und dann zum Ausdruck gebracht. Also ist der Mensch in seiner Persönlichkeit eine ein komplettes Wesen. Wunderbar. Geist, Seele und Leib. Und seht ihr hier, das könnt ihr euch mal kurz anschauen, wir sehen ja hier eben der Körper, Leib und Körper, ja, dann die Seele dazwischen, denken, wollen, fühlen und dann auch der Geist im Zentrum. Wir kommen da noch kurz darauf zurück, ja. Und übrigens, André Murray sagte in seinem Buch über den Geist, ja, des Christus, er sagt, der Geist, der den Leib belebt, macht den Menschen zu einer lebendigen Seele, zu einer lebendigen Persönlichkeit, die sich ihrer selbst bewusst ist. Und das ist der Unterschied zwischen dem Mensch und dem Tier. Und die Seele ist der Treffpunkt oder der Verbindungspunkt für Leib und Seele. Und jetzt könnt ihr das besser vorstellen, ja? Der Geist ist das Zentrum, der äußere Kreis ist unser Körper und dazwischen ist die Seele. Praktisch die Verbindung zwischen diesen beiden. Und durch die Seele steht der Mensch in seinem Leib in Beziehung zu der äußeren sinnlichen wahrnehmbaren Welt. Er kann sie beeinflussen und von ihr beeinflusst werden. Natürlich kann positiv und negativ sein. Wir können uns dem Guten öffnen oder auch dem Schlechten. Ja. Die Nahrung, die wir zu uns nehmen, die geistliche, bestimmt uns, unsere Seele und schlussendlich auch unser Körper. Das wisst ihr ja. Wir sind nicht von diesen Dingen frei. Nun, diese kurze Betrachtung über die dreifache Natur, das von Gott erschaffene Menschen, zeigt uns, dass seine Persönlichkeit so eingerichtet ist, dass er beständig innerhalb des Umkreises des Willen Gottes denken, fühlen und wollen kann. Und wisst ihr, dann kommt es gut, wenn wir das tun, ja, innerhalb des Willen Gottes. Da haben wir die Freiheit. Und Adam, er konnte sich dafür entscheiden, unter der Autorität des himmlischen Herrschers zu leben. Ja, er war frei. Die Sünde hat ja noch nicht existiert. Nichts in ihm hielt ihn davon ab, dem Willen Gottes völlig gehorsam zu sein. Ja, und wie ging es dann weiter? Nun, mit dem Segen Gottes übernahm das erste Menschenpaar die Verpflichtung, die Erde zu füllen, sich die Tiere untertan zu machen und den Garten zu bestellen und zu bebauen. Und Gott gab ihnen als Speise alle Früchte der Bäume des Gartens. Bis auf einen, ja, den Gott als Prüfstein für den Gehorsam und die Ergebenheit des Menschen bestimmt hatte. Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen. Denn welchen Tages du davon isst, wirst du gewisslich sterben. Ja, diese Verse haben wir ja jetzt vor uns. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Das haben wir vorher gesagt. Ja, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn am Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Also, wisst ihr, der Mensch wurde also einer angemessenen und einfachen Prüfung unterworfen. Und völliger sowie dauernder Gehorsam hätte Adam und Eva und seinen Nachkommen dauernde Glückseligkeit des Paradieses und des Lebens gesichert. Andererseits war für die Strafe, also praktisch für den Ungehorsam, die Strafe, vor dem Gott natürlich ausdrücklich und nachdrücklich warnte, ja. Und es war der Tod. Und das Neue Testament tut uns ja das ganz klar bestätigen. Denn der Lohn Der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben. In Christus Jesus, unserem Herrn. Also wenn wir nun das Wort Gottes sorgfältig lesen, wie zum Beispiel in Mose 3, erkennen wir ja, dass das Böse damals schon in der Welt vorhanden war. Und zwar durch den Fall Satans, wie es uns in Jesaja 14 berichtet wird. Das ist wieder ein anderes interessantes Thema. Und als Satan, als er auf der Erde war, ja, er war ja bemüht, andere dahin zu bringen, gegen Gottes Willen zu handeln, ganz wie er es selbst einmal getan hatte. Und so nahm dann Satan die Gestalt einer Schlange an und bewirkte durch die Verführung Evas und dem Ungehorsam Adams den Fall des Menschen. Ja, wir haben das, glaube ich, schon mal gelesen, ja. Denn wie durch die Verbindung mit Adam alle sterben, so werden durch die Verbindung mit Christus alle lebendig gemacht werden. Hier ist jedoch etwas erkennbar, und das ist wichtig, ja, dass die Macht des Versuchers Grenzen gesetzt sind, ja, denn Satan kann versuchen, ja, aber er kann die Übertretung nicht erzwingen. Er kann das nicht, versteht ihr? Er kann zwar versuchen, aber er kann niemand zwingen, in der Versuchung nachzugehen. Noch weniger uns, die wir gläubig sind und Jesus Christus angenommen haben. Satan hat da keine Macht mehr über unser Leben. Und er kann nichts erzwingen in unserem Leben. Ja. Und wisst ihr, Eva nahm, es war ihre eigene freie Wahl, ihre freie Tat. Und sie erlag der Versuchung. Adam folgte ihrem Beispiel. Er nahm von der Frucht und er fiel in die Sünde des Ungehorsams und musste ihre schweren Folgen tragen. Eva wurde nicht gezwungen, auch Adam nicht. Nochmals, es war ihre freie Entscheidung, ihre freie Wahl. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass Gott in seinem Vorherwissen genau wusste, wie sich Adam und Eva entscheiden würden. Aber dennoch war es ihr freier Wille. Gott hat sie nicht manipuliert zu irgendwas, denn sie haben sich entschieden, ja, frei. Und sie entschieden sich gegen Gottes Gebot. Und hier wird zum ersten Mal eigentlich ein Gebot erwähnt, ja? Es beginnt mit dem Erlaubten. Von jedem Baum des Gartens darfst du essen. In dieser Zeitepoche haben Adam und Eva kein Fleisch gegessen, ja? Sie durften aber von jedem einzelnen Baum im Garten essen. Es gab allerdings dann ein Verbot. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Die Absicht des Verbots war eine Prüfung, ob sie Gottes Willen anerkennen und sich ihm unterordnen würden. Obwohl Adam und Eva ja die Herrschaft über die Schöpfung bekommen hatten, sollten sie sich dessen bewusst sein, dass sie trotzdem, obwohl sie die Krone der Schöpfung waren, dennoch unter der Herrschaft Gottes waren und bleiben sollten. Gott hatte ihnen ein klares Verbot aufgestellt. Und nun war die Frage, wird der Mensch wie Satan Gottes Herrschaft im entscheidenden Moment ablehnen und sich von Gott unabhängig machen oder nicht? Ja. Führen wir uns nochmals vor Augen, dass Adam und Eva vollkommen und heilig geschaffen wurden. Doch zu diesem Zeitpunkt war ihr Gehorsam eben noch nicht auf die Probe gestellt worden. Und der Mensch wurde in einem Zustand der Sündlosigkeit erschaffen. Er erhielt die Fähigkeit der Entscheidung, Gott gehorsam zu sein oder nicht. Er hatte also die Fähigkeit, entgegen seiner sündlosen Natur zu entscheiden. Er war zwar vollkommen und heilig erschaffen worden, konnte jedoch eine unheilige und unvollkommene Entscheidung treffen. Ja. Und Adam und Eva sollten eigenständig diese Entscheidung treffen, Gott zu lieben und ihm zu gehorchen. Der Mensch wurde mit der Fähigkeit zur gegenteiligen Entscheidung gemacht. Gott selbst hat diese Fähigkeit nicht. Ja. Die Heiligkeit Gottes ist so absolut, dass er nicht sündigen kann. Er hat nicht die Möglichkeit, entgegen seiner heiligen Natur zu entscheiden. Das hat er nicht. Und das gibt uns auch eine Antwort später auf den großen weißen Thron. Ja. Manchmal fragt man sich, ja, warum tut Gott nicht allen vergeben? Ja, irgendwann werden alle zu ihm kommen. Aber so ist das nicht. Gott in seiner Heiligkeit kann nicht gegen seine heilige Natur entscheiden. Doch der Mensch hat mit diesen Fähigkeiten, wurde er geschaffen. Und darum musste der Mensch die Entscheidung treffen, Gott zu lieben und ihm zu gehorchen. Hätte der Mensch da bestanden, wäre seine Heiligkeit bestätigt worden. Er hätte nicht mehr die Fähigkeit zur Sünde gehabt. Und so wird es übrigens auch beim Auferstehungsleib sein. Bei der Auferstehung, wenn wir Auferstehung, wird die Heiligkeit des Gläubigen bestätigt. Und er oder sie wird dann nicht länger die Fähigkeit mehr haben zur Sünde und sie in sich tragen. Das wird dann bei der Auferstehung vorbei sein. Ja, bei der Entrückung oder bei unserem Heimgang wird sich das erfüllen. Ja, genauso das, was eben dieser Vers sagt in Judas 1,24a, dem aber der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Ja, versteht ihr? Ja, da ist die Sünde weg. Da werden wir bestätigt. Unsere Entscheidung zu Jesus Christus wird bestätigt. Ja. Nun, hätte Adam und Eva den Test dieser Prüfung bestanden, da wären sie eben dann in ihrer Heiligkeit bestätigt worden und sie hätten keine Fähigkeit mehr gehabt zu sündigen. Also wir haben gesagt, dass wenn der Mensch den Test bestanden hätte, wäre seine Heiligkeit bestätigt worden. Er hätte also nicht mehr die Fähigkeit gehabt zur Sünde. Vergessen wir übrigens eines nicht, ja, dass die Engel dies ja schon erlebt hatten. Alle Engel waren mit der Fähigkeit zur gegenseitigen Entscheidung geschaffen worden. Und sie machten eine Prüfungszeit durch. Ja, warum denn? An was sieht man das? Ja, nun, ein Teil der Engel sündigte. Ja, ein Drittel. Und nun sind sie in ihrer Unheiligkeit und Ungerechtigkeit bestätigt. Ja, sie haben keine Möglichkeit mehr, sündlos und gerecht zu werden, weil sie sich gegen Gott entschieden haben. Und der größere Teil der Engel jedoch bestand die Prüfung. So wurde ihre Heiligkeit bestätigt. Und sie konnten nicht mehr sich für die Sünde entscheiden. Sie haben sich entschieden für Gott. Und darum gibt es in der Bibel keine Engel mehr, die in der späteren Geschichte gefallen sind. Dieser Fall der Engel zur Zeit von der Sündflut war einmalig. Versteht ihr? Und ist nie mehr geschehen. Ja, der Fall der Engel war ein einmaliges Erlebnis. Die Gefallen wurde in ihren Ungerechtigkeit bestätigt und diejenigen, die nicht fielen, wurden in ihrer Gerechtigkeit bestätigt. Hätten Adam und Eva den Test bestanden, wären sie auf gleiche Weise in ihrer Gerechtigkeit bestätigt worden. Dann hätten sie gerechte Kinder hervorgebracht, die ohne sündige Natur geboren worden wären. An dem Tag, an dem sie sündigten, verfielen sie dem physischen und geistlichen Tod, vor dem Gott sie so eindringlich gewarnt hatte. Wir lesen vielleicht diese Verse nochmals. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du noch nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Ja. Und der Körper musste von nun an den Tod erleiden. Die Seele verlor in gleicher Weise ihre Verbindung zu Gott. Sie starb den geistlichen Tod. Hierfür blieb Adam den Beweis ja auch nicht schuldig, denn was macht er? Als er gesündigt hatte, er floh aus der Gemeinschaft mit Gott. Ja? Weil sein geistliches Leben gestorben war. Und seine Seele mit. Versteht ihr? Und darum floh er aus der Gegenwart Gottes. Ja, und dann sprach Gott das Urteil. Ja? Er begann da, wo die Sünde begonnen hatte, bei der Schlange. Dann folgte das Urteil über die Frau, über den Mann und über den Erdboden um des Mannes willen. Und Gott hatte am Anfang ja eindrücklich darauf hingewiesen, dass die Folge der Sünde des Ungehorsams der Tod sein würde. Und zwar leiblich, geistlich und ewiger Tod. Also ging es nicht nur um den körperlichen Tod und die Trennung der Seele aus der Gemeinschaft mit Gott, es ging auch um die Ewigkeit ohne Gott. Und das war natürlich verheerend. Aber was sagt uns Paulus im Römerbrief? Darum gleich, wie durch einen Mensch die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, ist es genau das, was wir jetzt eben durchgenommen haben. Weil sie alle gesündigt haben. Also nichts außer der Gnade, die groß genug war, der Forderung nach Gerechtigkeit Gottes Genüge zu tun, konnte von dieser ewigen Strafe erretten, die in der Heiligen Schrift als der zweite Tod bezeichnet wird. Und ihr wisst ja, beim zweiten Tod geht es um das Gericht aller Sünder vor dem weißen Thron, ja. Und da, zur Klarheit, sind wir als Gläubige nicht dabei. Es geht um die Sünder aller Zeitalter, aber nicht um die Gemeinde Jesu. Nun, wisst ihr, und da mittendrin sehen wir auch immer wieder die Gnade Gottes hineinleuchten. Denn trotz ihres Ungehorsams gab Gott den Menschen ja ein Zeichen, solch eine Gnade, indem er das schuldbeladene Menschenpaar in göttliche Fürsorge mit Kleidern aus dem Fell eines geopferten Tieres bedeckte. Schaut mal, wie Gott schon da eingegriffen hat in seiner Barmherzigkeit. Und dieses Opfer war wiederum ein Bild auf das Opfer, das später kommen sollte, am Kreuz von Golgatha. Für uns alle. Und danach schickte er ihn mit Eva aus dem Garten Eden mit seinen Segnungen und seiner Schönheit hinaus. Und Cherubim und die Flamme des kreisenden Schwertes bewachten den Zugang zum Baum des Lebens, damit sie nicht vom Baum des Lebens essen und ewiglich leben, und zwar in ihrem gefallenen Zustand. Das wäre ja furchtbar. Stellt euch mal vor. Und dann heißt es weiter, und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagen und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Und die Cherubim hatten ja unter anderem auch die Aufgabe, das, was Gott heilig ist, vor Missbrauch und Entweihung zu schützen. Und später in der Geschichte Israels bewachten zwei Cherubim die Bundeslade und das Allerheiligste in der Stiftshütte. Ja. Und auch die Aussagen über die Flamme des blitzenden Schwertes ist sehr interessant. Ein unerklärliches Phänomen, vielleicht in direkter Beziehung oder Verbindung mit den Cherubim. Oder der Shechina, Feuersäule, der Gegenwart Gottes. Und Gott stellt also zwei Wachen vor dem Eingang auf. Ja? Die erste Wache waren die Cherubim, Mitglieder der höchsten Ordnung geschaffener Wesen. Sie stehen häufig mit der Wolke, ja, der Herrlichkeit in Verbindung. Dann die zweite Wache. Halt mal, die zweite Wache hier war die Herrlichkeit, die Shechina-Herrlichkeit selbst, ja, die Flamme des Schwertes. Und seine Funktion bestand darin, sich in alle Richtungen hin und her zu bewegen. Und die Aufgabe der Wachen war es, den Weg zum Baum des Lebens zu bewahren. So war die direkte Gemeinschaft mit Adam und Eva nicht mehr vorhanden. Und wir können sagen, mit der Flut, mit der Sündflut verschwand dann der Garten Eden endgültig. Darum haben wir auch nur noch eine Ahnung oder eine wegen den Flüssen, wo genannt werden, ja, wo dieser Garten Eden so ungefähr gestanden war. Ja? Gut. Nun lesen wir 3,14 noch. Da sagte Jahwe zur Schlange: Weil du das getan hast, sei mehr verflucht als alles Herdenvieh und mehr als alle wilden Tiere. Kriech auf den Baum und schlucke Staub den Lebens. Ich stelle Feindschaft zwischen dich und die Frau, deinem Nachwuchs und ihrem. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Also in seiner Gnade stellte Gott neben der ausgesprochenen Strafe die großartige Verheißung eines Retters, der die Menschheit von dem Fluch der Sünde und ihren ewigen Folgen erlösen soll. Und Gott verhieß den Samen des Weibes, der der Schlange den Kopf zertreten und die furchtbaren Folgen des tragischen Falles, den der Mensch getan hatte, besiegen sollte. Und mit dem Fluch, den Gott über die Schlange aussprach, wandte er sich an Satan, den Verführer und Lügner, und verfluchte ihn. Er sagte: Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und dieses Urevangelium ist eine Prophezeiung des Kampfes zwischen dem Samen, deinem Samen, Satan, mit den Ungläubigen und den Samen der Frau, Christus, der Sohn Gottes, durch eine Jungfrau geboren. So wie eine Prophezeiung des Ausgangs des Kampfes, der im Garten begonnen hatte. Die Botschaft der Hoffnung strahlt hinauf. Der Same der Frau, der er genannt wird, ja, er wird dir den Kopf zertreten, ist Christus, der eines Tages die Schlange vollkommen besiegen wird. Und Satan konnte Christi letztlich lediglich praktisch ihm am Kreuz Schmerzen zufügen, als seine Füße durchbohrt wurden, während Christus am Kreuz den Tod besiegt hat. Und in der Offenbarung lesen wir ja, wie dann praktisch Satan der Schlange einen tödlichen Schlag versetzen wird. Ja. Satan Kopf wird zertreten werden. Und darauf spielt auch Paulus an, wenn er sagt, ja, es wird nicht lange dauern, bis Gott des Friedens den Satan unter euren Füßen zermahnt hat. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und wann wird das geschehen? Also, frühestens vor dem Millennium, wenn Gott den Satan für 1000 Jahre wenden wird, damit er während dieser Zeit die Menschheit nicht verführen kann. Und am Ende des Friedensreiches wird dann Satan endgültig in den Feuersee geworfen werden. Ja. Nun kommen wir zum Schluss. Wir haben ja gesehen jetzt, dass wir als Ebenbild Gottes geschaffen wurden. Gott offenbart sich uns als eine Persönlichkeit. Wir sind eine Persönlichkeit, ja. Und dann kam Gott zu uns, in unsere sündige Welt, durch seinen Sohn. Jesus kam nicht als Außerirdischer, ja, nein, er kam in unsere Welt und war uns gleichgestellt als Mensch. Und jetzt kommt etwas Wunderbares, ja. Und das verstehen wir vielleicht jetzt besser, wenn wir diesen Vers lesen. Da heißt es nämlich, Und weil er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er auch denen helfen, die in Versuchung geraten. Merkt ihr? Nun, der Herr ging durch Prüfungen. Wie wir. Er war ein Mensch. Und als er versucht wurde, hat er gelitten. Jesus konnte geprüft werden. Er konnte den Versuchungen ausgesetzt werden. Aber wir dürfen eines nicht vergessen. Jesus konnte nicht sündigen. Er war Gottes Sohn. Aber er kann deswegen denen helfen, die genauso leiden in der Versuchung. Ja. Wenn wir in der Versuchung stehen, wenn wir Probleme haben, versteht ihr, dann kann der Jesus uns verstehen. Nicht, weil wir sündigen, sondern weil wir leiden in der Versuchung und in den Anfechtungen. Versteht ihr? Das ist ganz wichtig, ja? Und das gibt uns ja eigentlich eine wunderbare Perspektive. Auch heute, an diesem Sonntagmorgen. Er kam nicht als ein Wesen, das eben weit weg von uns war. Wir haben ja gesehen, wir wurden geschaffen als sein Ebenbild. Gott hat einen Charakter, wir haben einen. Und so kam Jesus Christus zu uns. Und so wurde er auch geprüft in den Anfechtungen. In den Versuchungen, Entschuldigung, ja. Er wurde denen ausgesetzt und hat darunter gelitten, ja. Und nun heißt es, und weil er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er auch denen helfen, die in der Versuchung geraten sind. Also auch uns. Jeder von uns, der so ein Problem heute Morgen hat, sei es Anfechtungen oder Versuchungen, er darf sich auf diese Verheißung stützen. Ja. Versteht ihr? Und weil es so ist, weil es eine wunderbare Tatsache ist, das müsst ihr euch mal vorstellen, ja? Heißt es nämlich, und darum, ja, weil es so ist, wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Hier steht also einen überaus gnädigen Gott, nicht einer, der ein wenig gnädig ist, sondern überaus, über die Maßen, was wir uns gar nicht vorstellen können, uns gegenüber. Also wir sehen hier der Thron der Gnade. Und wir dürfen uns diesem Gnadenthron mit Freimütigkeit nahen. Er ist der Thron der Gnade. Und wir nähern uns ihm nicht mit Furcht oder mit Angst. Nein, mit Zuversicht. Sondern weil wir wissen, dass es in seiner Gegenwart Barmherzigkeit und Gnade gibt. Und es gilt für jede verwundete Seele, ja, für jede Seele, die da niederliegt und kämpft, für jede Seele, die Probleme hat, die nicht gelöst werden können. Ja. Wir können zu ihm gehen, ja. Und dann verheißt er noch etwas sehr Wichtiges, ja, das dürfen wir auch nicht vergessen, wenn wir vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, ja, dann heißt es nicht, das kann sein, kann nicht sein. Nein, es heißt, dass uns dann rechtzeitig und zum geeigneten Zeitpunkt geholfen werden wird. Denn Gott kennt uns, er kennt unseren Charakter. Er kennt unsere Schwächen, ja, unsere Begrenzungen. Und wisst ihr, wenn er sagt, dass wenn er das Werk in euch angefangen hat, dann wird er es zu Ende führen, bis auf den Tag, wo er kommt. Dann heißt das, dass dieses rechtzeitige Geholfenwerden in diesem Zeitraum liegt. Gott führt es aus. Denn nicht in uns liegt die Garantie, dass wir ans Ziel kommen, sondern in ihm. Versteht ihr? Gut. Nochmal, dass ihr das seht. In seiner Gegenwart dürfen wir treten mit all unseren Problemen, mit all unseren Täuschungen und mit all unserem Leid. Weil der Herr uns auffordert, eben zu ihm zu kommen. Nun, mit dieser Perspektive und mit diesem Liebesangebot Gottes an uns, mit diesem Liebesangebot ja, unseres treuen Vaters im Himmel, dürfen wir wirklich in die vor uns liegende Woche gehen. Ja, ermutigt, im Aufblick zum Herrn, wissen, dass er mit uns zurechtkommt und dass er den Plan, den er mit uns hat, auch zu Ende führen wird. Amen. Wollen noch beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir so einfach als Gemeinde vor dir sind, ja, und es ist eine Tatsache, wenn du gegenwärtig bist und du bist gegenwärtig, dann kennst du unser Leben, jeden Einzelnen von uns. Du kennst jedes Herz. Du kennst jede Windung des Herzens. Und du willst nicht, dass wir falsche Wege gehen oder uns verlieren oder unseren Blick wegrichten irgendwohin. Du willst, dass wir unser Blick auf dich richten. Und du willst, dass wir mit dir gehen, dass wir unser Leben dir hingeben, unsere Nöte dir bekennen, sodass du mit uns weitere Schritte gehen kannst. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du das heute Morgen tust und dass niemand da hinausgehen muss heute Morgen, der das nicht erleben darf in seinem Herzen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du ja selber das uns verheißen hast, dass das Werk, das du angefangen hast, dass du es zu Ende führen wirst. Und wir wollen dich einfach loben und preisen und dir die Ehre geben. Amen.